dieser Podcast-Folge gehe ich der Frage nach, was du tun musst, wenn du ein Musiklabel gründen möchtest. Das sind Gedanken, die man sich mal machen sollte, weil sie dir eben auch dabei helfen, für dich herauszufinden, wie deine Karriere als Musikerin in der Musikbranche aussehen kann. Google es nicht, zieh dir nichts aus dem Internet runter, geh zu einer Musikrechtsanwältin, geh mit ihr ins Gespräch. Wenn du dich als Musikerin entscheidest, ein Musiklabel zu gründen, bleibst du unabhängig. Hi und herzlich willkommen zum Podcast von Raketerei. Ich bin Imke, Gründerin, Mentorin, Ideengeberin, Partnerin in Crime. Ich unterstütze Musikerinnen dabei, sich eine unabhängige, selbstbestimmte und profitable Karriere in der Musikbranche aufzubauen. Für mich geht es darum, dass sich jede Musikerin die Karriere erschafft, die zu ihrem ganz individuellen Lebensentwurf passt. Daher beantworte ich in meiner Podcast-Serie zentrale Fragen zur Musikbranche, mache auf Mechanismen aufmerksam, die Sichtbarkeit und Wachstum fördern, ich empowere und vernetze. Raketerei ist die Räuberleiter für Musikerinnen in die Musikbranche. Es gibt ja nun unterschiedliche Wege für dich als Musikerin, wenn du Musik veröffentlichen möchtest. Wenn wir uns dein Debütalbum angucken, beim Debütalbum ist es ganz häufig der Weg, dass Musik hergestellt wird und dass die Künstlerinnen dann zu einem freien Digitalvertrieb gehen und mit Hilfe des freien Digitalvertriebs ihre Musik des Debütalbums in die Streamingdienste bekommen. Ganz häufig werden dann auch noch Alben gepresst, ob nun in CD-Form oder in Vinylform. Und diese Alben werden dann entweder über den eigenen Shop auf der Website oder aber zum Beispiel bei Konzerten verkauft. So, das ist so eine Möglichkeit. Dann, wenn vielleicht das zweite Album ansteht, gehen die Musikerinnen häufig zu einem Label Service. Na? Hier kaufst du dich quasi als Musikerin in die Infrastruktur eines Musiklabels ein, um diese nutzen zu können. Das ist super, das hat wirklich sehr viele Vorteile, weil du dann quasi auf das Netzwerk von diesem Label zurückgreifen kannst. Du wirst einen physischen Vertrieb nutzen können, also dass dein Album dann im Handel steht. Und du hast in der Regel auch ein Team und damit AnsprechpartnerInnen, die dir bei deiner zweiten Release dann zur Verfügung stehen. Ja, also das sind einfach mal so zwei Möglichkeiten, die ganz häufig aufeinander folgen. Erst alles komplett DIY. Beim Debütalbum und beim zweiten Album geht es dann schon in eine, ich sag mal, mehr organisiertere Bahn, wenn es denn zum Beispiel darum geht, mit einem Label-Service zusammenzuarbeiten. Aber es sind jetzt einfach mal so zwei Möglichkeiten. Es gibt noch mehr Möglichkeiten, aber das sind jetzt einfach mal so zwei Möglichkeiten, die ich jetzt beispielhaft genannt habe. Es gibt in letzter Zeit eine Frage, die immer häufiger an mich herangetragen wird. Und ich dachte, ich möchte dieser Frage einfach mal in einer Podcast-Folge beantworten und dieser Frage eine Podcast-Folge widmen. Denn scheinbar spielen immer mehr Musikerinnen mit diesem Gedanken, tatsächlich selber ein Label zu gründen. Und ich möchte deswegen in dieser Podcast-Folge einfach mal der Frage nachgehen, was man denn eigentlich tun muss, um ein Musiklabel zu gründen. Was ich aber auch machen werde, wenn ich diese Frage beantwortet habe, möchte ich meine Antwort am Ende der Folge auch nochmal einordnen und darauf eingehen, welche Vor- und welche Nachteile so eine Gründung eigentlich mit sich bringt. Denn ich persönlich finde, es ist durchaus ein spannender Gedanke, den du als Musikerin nicht grundsätzlich ablehnen solltest. Deswegen werde ich diese Frage am Ende nochmal in die jeweiligen Vor- und Nachteile aufgleisen. Also, in dieser Podcast-Folge gehe ich der Frage nach, was du tun musst, wenn du ein Musiklabel gründen möchtest. Und hier müssen wir ein kleines Brett bohren, weil es wird in jedem Fall ein bisschen theoretischer, aber ich glaube, dass dennoch sehr viele Erkenntnisse für dich in dieser Podcast-Folge stecken, weil ich glaube, ich auch mal so ganz grundsätzliche Begriffe kläre, die du als Musikerin in jedem Fall kennen solltest. Also, wir fangen einfach mal an. Erstmal so was ganz Grundsätzliches. Das Wort Musiklabel oder mit dem Wort Musiklabel ist eigentlich ein Tonträgerunternehmen gemeint. Aber irgendwie hat sich dieses Wort Musiklabel einfach etabliert. Ja? Aber ein Tonträgerunternehmen, das ist in der Musikindustrie ein eigenständig geführtes Unternehmen, das einen Aufnahmenkatalog unter einem bestimmten Markennamen vertreibt. Das ist erstmal so was ganz Grundsätzliches. Ja? Und so ein Tonträgerunternehmen kann wiederum mehrere Musiklabels beheimaten. Ja, da ist ein Label für Heavy Metal zum Beispiel, ein Label für Schlager, ein Label für Hip-Hop. Das vielleicht erst einmal so ganz grundsätzlich zu Beginn. Ich werde im Weiteren diese beiden Begriffe, also Musiklabel und Tonträgerunternehmen, ich werde die in der weiteren Podcast-Folge synonym verwenden. Einfach nur, dass du dich nicht wunderst. So. Das Gute ist, für die Gründung eines Tonträgerunternehmens gibt es keine speziellen Voraussetzungen. Das ist erstmal sehr, sehr gut. Also ich meine, ne, Branchenkenntnisse, ein gutes Gespür für aufkommende Musiktrends, Kontakte in die Musikszene, auch kaufmännisches Grundwissen können natürlich den Start erleichtern, wenn du ein Musiklabel gründest und können natürlich von Vorteil sein, aber das Gute ist, es ist eben kein Muss. Das Gute ist ebenfalls, dass dein, ich sag mal, Investitionsbedarf zur Gründung von einem Musiklabel verhältnismäßig gering ist. Was meine ich mit verhältnismäßig? Naja, wenn du jetzt zur Bank gehst, weil du Autos herstellen lassen möchtest, wirst du vermutlich einen Kredit über eine sehr, sehr hohe Summe aufnehmen müssen. Hunderttausende Euro, ja, wenn es wirklich darum geht, irgendwie ein Produkt wie ein Auto herstellen zu wollen. Das ist, wenn du ein Musiklabel gründest, aber anders. Ja, da ist der Investitionsbedarf nicht so hoch. Es sollte so viel Eigenkapital vorhanden sein, um, ich würde sagen, so einen Zeitraum von der Gründung bis zum Verkauf der ersten Tonträger, vielleicht dann auch bis zur ersten Vertriebsabrechnung, das musst du überbrücken können. So viel Eigenkapital sollte vorhanden sein. Und wenn wir hier über einen Zeitraum reden, dann würde ich sagen 6 bis 9 Monate. Ja? Du solltest also so viel Eigenkapital haben, um diese Zeit überbrücken zu können. Was du dabei aber auch im Hinterkopf haben musst, ist, dass natürlich gerade am Anfang, wenn du anfängst, ein Musiklabel aufzubauen, sind die Einnahmen aus der Verwertung, die werden am Anfang gering sein. Und die werden erst, je länger du diesen Job dann machst, werden sie steigen. So. Das Gute ist auch, dass du, wenn wir bei diesem Gedankengang bleiben, was für Voraussetzungen es denn eigentlich braucht, um ein Tonträgerunternehmen oder ein Musiklabel zu gründen, ja? Das Gute ist auch, dass du keine speziellen Ausbildungsnachweise oder besondere Berufskenntnisse brauchst. Ja? Das bedeutet also, die Voraussetzung für die Gründung eines Musiklabels, ja, die Voraussetzung hast du erstmal total auf deiner Seite. Das ist sehr, sehr gut. Aber das ist natürlich auch gleichzeitig ein Problem, denn wenn es keine definierten, ich sag mal, Arbeitsstandards gibt, ja, dann macht jeder irgendwie, wie er denkt und am Ende leidet die Qualität darunter. Wenn du mit dem Gedanken spielst, ein Musiklabel zu gründen, dann hast du, wenn du all diese Voraussetzungen erfüllst, dann hast du erstmal Bürokratie vor dir. Ja, wir Deutschen, wir kennen das. Wir scannen für unsere Behörden ja auch immer noch PDFs ein und verschicken Faxe. Das heißt, wir Deutschen kennen uns mit Bürokratie aus. Und Bürokratie hast du vor dir, wenn du ein Musiklabel gründest. Denn die Arbeit eines Tonträgerunternehmens, so heißt es richtig, ist keine freiberufliche, ja, sondern es ist eine gewerbliche Tätigkeit. Das bedeutet, du musst ein Gewerbe anmelden. Wichtig ist da, dass du dann auf diesem Gewerbeschein, der dir da ausgestellt wird, da muss eben draufstehen, Betrieb eines Musiklabels, Musikproduktion und Vertrieb. Das muss auf deinem Gewerbeschein in diesen Worten dokumentiert sein. Ich sage das so deutlich, weil diese Formulierung ist ausschlaggebend für die Zusammenarbeit mit der GVL. Ah, die GVL. Na, da haben wir so einen ersten Begriff, über den wir nachher auch nochmal reden werden. Generell kommen wir zur GVL auch später nochmal. Bis hierhin, du musst ein Gewerbe anmelden, du brauchst einen Gewerbeschein und der wird später für die GVL wichtig werden. So, die Wahl deiner Rechtsform. Also, ob du eine Einpersonengesellschaft bist oder eine Personengesellschaft oder ob du, keine Ahnung, eine Kapitalgesellschaft zum Beispiel als Rechtsform wählst, ist von der derzeitigen Situation abhängig. Also das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Ich würde dir hier wirklich empfehlen, das Gespräch zu einer Anwältin zu suchen oder aber zu einer Steuerberaterin zu gehen. Die Zusammenarbeit mit der Steuerberaterin empfehle ich dir so oder so. Also ganz egal, ob du ein Musiklabel gründest oder nicht, du solltest in jedem Fall mit einer Steuerberaterin zusammenarbeiten. So, jetzt bleiben wir bei unserem Musiklabel-Beispiel. Also du willst Musiklabel gründen, auch hier meine Empfehlung, arbeite mit einer Steuerberaterin zusammen. Weil du wirst dich plötzlich mit so Dingen auseinandersetzen müssen wie Einkommensteuer, Gewerbesteuer, Umsatzsteuer. Ja, und in Deutschland besteht die Pflicht, dass wir alle krankenversichert sind. Deswegen lohnt es sich, sich jemanden ins Team zu holen, der davon auch wirklich Ahnung hat. Eine weitere Frage, die viel an mich herangetragen wird: Musst du dein Musiklabel, das bezieht sich auch ganz häufig auf Bandnamen, musst du das als Marke beim deutschen Patent- oder Markenamt eigentlich eintragen lassen? Tja, wie so häufig gibt es hier keine eindeutige Antwort. Was ich in jedem Fall sagen kann, ist, dass eine Eintragung nicht verpflichtend ist. So viel kann ich sagen. Ob du es jetzt machst oder nicht machst oder machen solltest oder nicht machen solltest, auch da würde ich dir empfehlen, sprich mal mit einer Anwältin darüber. Da muss man sich den ganz individuellen Fall angucken. Das lässt sich nicht pauschal beantworten und die kann dir sagen, ob das in deinem Fall sinnvoll ist. Was ich dir in jedem Fall empfehlen würde, was du machen musst und was mehr als sinnvoll ist: Du musst, wenn du Musiklabel gründest, eine Website erstellen. Du solltest dir in jedem Fall einen Newsletter-Verteiler anlegen, aufbauen und pflegen. Und fokussiere dich auch auf ein Social-Media-Profil, auf dem du dann deine Release, wenn du anfängst, über dein eigenes Label zu veröffentlichen, oder vielleicht holst du dir auch noch andere KünstlerInnen mit auf dein Musiklabel. Da brauchst du ein Social-Media-Profil, in dem du oder auf dem du über diese Releases erzählst und da einfach kommunizierst. Na, die solltest du einfach regelmäßig bespielen. Und was du machen solltest, das ist kein Muss, aber es macht dir die Arbeit in jedem Fall einfacher: Eröffne ein Geschäftskonto. Ja, das erleichtert dir die Buchhaltung. Auch völlig unabhängig davon, ob du jetzt ein Label gründen möchtest oder nicht. Auch als selbstständige Musikerin solltest du ein Geschäftskonto haben. Es macht die Arbeit wirklich einfach viel, viel einfacher. Und wenn du jetzt, also erstmal, wenn du jetzt bis hierhin gekommen bist, erstmal total super. Ich weiß, dass das ein relativ trockenes Thema ist, aber ein Thema, mit das man sich mal auseinandersetzen sollte. Das sind Gedanken, die man sich mal machen sollte, weil sie dir eben auch dabei helfen, für dich herauszufinden, wie deine Karriere als Musikerin in der Musikbranche aussehen kann. Ja, also wenn du bis hierhin gekommen bist, erstmal super. Aber wenn du bis hierhin gekommen bist, bist du jetzt auch formal gesehen eine Tonträgerherstellerin. Yay! Also bis hierhin, formal bist du eine Tonträgerherstellerin, wenn du die ganzen Schritte gegangen bist, die ich bis hierhin aufgezählt habe. So, aber jetzt tauchen wir noch tiefer ins Thema ein, denn du brauchst Verträge, wenn du mit MusikerInnen zusammenarbeiten möchtest. Denn neben dieser Rechtsübertragung muss die Verteilung der Einnahmen, die einfach entstehen, wenn du anfängst, Musik zu veröffentlichen, die Einnahmen und die Rechtsübertragung, das muss einfach geregelt sein. Und je nach Künstlerin, je nach Projekt, je nach Aufwand, kann eben diese Verteilung der Einnahmen und damit eben auch die Inhalte des Vertrages, das kann einfach sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Ja, und es gibt so, ich würde sagen, so drei unterschiedliche Modelle, die so in dieser Zusammenarbeit von TonträgerherstellerInnen und den KünstlerInnen, die das eben regeln. Also es gibt noch mehr Modelle, aber es gibt so drei, ich würde sagen, drei Modelle, die du zumindest mal gehört haben musst. Ja, das eine Modell ist der Künstler-Exklusivvertrag, das zweite Modell ist der Bandübernahmevertrag und das dritte Modell ist der Lizenzvertrag. Das sind so drei Vertragsarten, die genau diese Zusammenarbeit regeln. Und auch hier empfehle ich dir, wenn du dir Musterverträge aufsetzen lassen möchtest, google es nicht, zieh dir nichts aus dem Internet runter, geh zu einer Musikrechtsanwältin, geh mit ihr ins Gespräch, sage ihr ganz genau, wie du dir das vorstellst, was du ganz konkret brauchst und lass dir ganz individuell auf deine Bedürfnisse bezogen einen Mustervertrag erstellen. Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt denkst, ach, ich arbeite dann einfach ohne Vertrag, nein, auf keinen Fall, bitte, 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 arbeite niemals ohne Vertrag. Auch da, völlig egal, ob du vorhast, Musiklabel zu gründen oder nicht. Auch du als Künstlerin, wenn es ums Booking geht, arbeite niemals ohne Vertrag. Ganz ehrlich, das kann nur schief gehen. Also, Künstlerverträge. Wir gehen noch weiter rein ins Thema. Wir müssen anfangen, über Metadaten zu reden. Du musst als Musiklabel in der Lage sein, ISR-Codes oder auch ISRCs zu generieren. ISRC, das ist ein Akronym. Und dieses Akronym steht für International Standard Recording Code. Ja, und das ist eine digitale Kennung, die lebenslang für eine eindeutige Identifikation von Tonaufnahmen das eben ermöglicht, ja. Und diese ISR-Codes oder ISRCs, die musst du generieren können. Und um die generieren zu können, brauchst du einen Erstinhaberschlüssel. Beim Bundesverband Musikindustrie, also beim BVMI, kannst du den beantragen. Ja? Wir bleiben bei den Metadaten. Metadaten sind super, super wichtig in der Musikindustrie. Und wir müssen in diesem Zusammenhang über den EAN, also den European Article Number oder über die European Article Number sprechen. Als Label musst du in der Lage sein, EANs auf Alben drucken zu lassen. Ja, ein EAN, das ist ein Barcode. Das kennst du. Ein Barcode gibt es auf allen Gegenständen, die du im Handel kaufen kannst. Er besteht aus 13 Ziffern und ist immer irgendwie auf der Rückseite unten irgendwie versteckt. Und wenn du den über einen Scanner ziehst, macht es dieses Piep, Piep. Das ist der Barcode, der sorgt dafür. Und den kannst du online generieren, den kannst du online bestellen. Einfach mal googeln, einfach mal nach EAN Barcode Generator googeln und dann wirst du zu Seiten geführt, wo du die bestellen kannst. So, es geht weiter mit den Metadaten. Wir müssen über die Katalognummer reden. Eine Katalognummer ist eine Identifikationsnummer, die ein Plattenlabel einem Release zuweist. Ja? Und es wird sowohl vom Label als auch vom Distributor, also vom Vertrieb, für Tracking-Zwecke verwendet. Oh, das ist ein schwieriges Wort, das ist so gar nichts für meine Zunge. Und dieser Label-Code, nein, falsch. Haha, das wird dir jetzt aufgefallen sein, wenn du aufmerksam zugehört hast. Nein, ich rede natürlich von der Katalognummer. Diese Katalognummer besteht aus Zahlen und Buchstaben. Es können auch Symbole wie zum Beispiel ein Bindestrich drin sein. Ja, es gibt da jetzt irgendwie keine Standardlänge oder Nomenklatur. Aber es ist dennoch empfehlenswert, die Katalognummer nach einem bestimmten Schema zu erstellen. Also Envog Records zum Beispiel macht es so, das ist ein Jazz-Label. Envog, also N-W-O-G, ja, Envog, das ist oder sind die Buchstaben der Katalognummer und dann gehen wir numerisch vor, also 001, 002, 003, 004. Das heißt, unsere Katalognummer setzt sich immer zusammen aus Envog und dann die Zahlen fortlaufend. Und das meine ich halt nach einem bestimmten Schema. Katalognummer sind nach einem bestimmten Schema aufgebaut, das kannst du definieren bei deinem Label und dann genau, sollte dieses Schema dann auch tatsächlich eingehalten werden. Und hier vielleicht noch der Hinweis, die Codes, also EAN, Katalognummer, LC, sind Teil des Artworks sowie in den Metadaten der Musik selbst vorhanden. So, Metadaten haben wir geschafft. Check, super. Sind alles wichtige Begriffe, die du auch kennen musst, auch wenn du selber kein Musiklabel jetzt gründen willst. Sobald du Musik veröffentlichst, kommst du mit dieser Art von Metadaten ohnehin in Berührung. Wir müssen über die GEMA reden. Über die GEMA wird eine Menge geredet. Die GEMA wird oft in Frage gestellt, ob sie jetzt sinnvoll ist oder nicht. Auf diese Debatte werde ich hier nicht eingehen. Ich möchte nur so viel zur GEMA sagen, nämlich bezogen auf die Ausgangsfragestellung, was man tun muss, wenn man ein Musiklabel gründet. Also, die GEMA ist eine Verwertungsgesellschaft und die GEMA vertritt das Urheberrecht von KomponistInnen, TexterInnen, MusikverlegerInnen und es geht damit um die Werke. Soweit, ich hoffe für dich nichts Neues. So, jeder, der für die öffentliche Nutzung von Musik verantwortlich ist, also organisatorisch, aber auch wirtschaftlich, muss GEMA zahlen. So, heißt, wenn du ein Musiklabel gründest und du CDs oder Alben pressen lässt, musst du GEMA zahlen. Denn bevor dein Auftrag aus dem Presswerk ausgeliefert werden kann, muss ein Lizenzantrag Tonträger der GEMA vom Musiklabel ausgefüllt und zur GEMA geschickt werden. Die bearbeiten das dann und da geht dann aus diesem Antrag geht dann auch hervor, ob es GEMA-pflichtiges Material ist und ob dann eben GEMA-Gebühren zu entrichten sind. Vielleicht an dieser Stelle auch noch der Hinweis. Du hast immer die Möglichkeit, GEMA-frei Alben pressen zu lassen. Ja, diese Alben, die du GEMA-frei pressen lässt, die sind dann für Promo-Zwecke zu verwenden. Ja. Ich empfehle immer so einen Verteilungsschlüssel von 90-10, also 90% der Alben sind für den Verkauf geplant, 10% für die Promotion-Maßnahmen. Ja? Das bedeutet also, wenn du 100 Alben pressen lässt, verkaufst du davon 90 Stück, 10 Stück gibst du der Promoterin, dass die dein Album in den Medien platzieren kann. So, von der GEMA springen wir weiter ins Presswerk. Das Presswerk übernimmt im Auftrag des Labels die industrielle Fertigung des Tonträgers. Ja, und als Vorlage, dass das Presswerk eben arbeiten kann, bekommt das Presswerk von dir das Master oder eben die Tonaufnahmen. Und ich würde dir an dieser Stelle wirklich empfehlen, such dir ein Presswerk, nimm dir dafür ein bisschen Zeit, wenn du ein Presswerk suchst. Und jede CD-Produktion, die du ab dann in Auftrag gibst, arbeite immer mit dem gleichen Presswerk zusammen, damit die Qualität eben auch gleichbleibend ist. Vom Presswerk geht es weiter zur GVL. Da sind wir wieder. Wir haben vorhin schon einmal kurz über die GVL gesprochen. Und jetzt wird die GVL nämlich relevant. Um einen Labelcode, also ein LC, zu erhalten, musst du mit der GVL, also der Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten, du musst mit denen Wahrnehmungsvertrag abschließen. Und der Labelcode ist notwendig, um Lizenzeinnahmen eines Labels, einer CD und damit einem Künstler zuordnen zu können. Und der Labelcode, ich habe es bereits gesagt, ist auf dem Artwork sichtbar, wird also auf der CD und auf der Verpackung platziert. So Leute, die Metadaten, ja, ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, jetzt haben wir die Metadaten wirklich hinter uns. Es ist aber wichtig, all das zu wissen, wenn du als Musikerin mit dem Gedanken spielst, ein Musiklabel zu gründen. Was ich dir in jedem Fall empfehle oder was ich dir außerdem empfehle ist, dass du dir ein Team aufbauen solltest. Ja? Es ist ratsam, mit den immer gleichen Menschen zusammenzuarbeiten. Wenn du einmal gute Menschen um dich herum hast, arbeite mit ihnen einfach immer und immer wieder zusammen, um auch hier gleichbleibende Qualität zu sichern. Aber keine Sorge, du musst Menschen nicht sofort Vollzeit festanstellen. Du kannst vorerst mit Freelancern auf Stundenbasis arbeiten. Das ist überhaupt kein Problem. Wenn wir nun so der Frage nachgehen, ja, was für Menschen brauchst du denn bei deinem Musiklabel, würde ich dir sagen, du brauchst irgendwie ein festes Tonstudio, mit dem du zusammenarbeitest, also Aufnahme, Mixing, Mastering, das macht die Arbeit einfach. Such dir eine Promoterin, die zuständig ist für Online, Print, TV und Radio, oder such dir unterschiedliche PromoterInnen, je nachdem, ob du jetzt sagst, okay, ich möchte eine Langstreckenschwimmerin haben als Promoterin, also eine Promoterin, die alle Bereiche gleichermaßen abdeckt, oder aber ob du sagst, ah, ich nehme eine Tiefseetaucherin, das ist dann eine Promoterin, die sich nur auf Online fokussiert oder nur auf Print, nur auf Radio oder nur auf TV. Na, wenn du dir einen PromoterInnenstab zusammenstellst, kannst du eben entscheiden, ob du mit einer festen Promoterin arbeiten möchtest oder ob du mit 4 oder 5 unterschiedlichen arbeiten möchtest. Hab eine feste Grafikerin, mit der du arbeitest, die dann auch nach außen so ein einheitliches CI anfängt zu entwickeln, das du dann repräsentieren kannst. Na, das hat dann so einen gewissen Wiedererkennungswert, zahlt sich früher oder später auf deine Reichweite ein. Hab eine feste Pressetextschreiberin. Wirklich, Künstlerinnen sollten Pressetexte nicht selber schreiben. Das muss in die Hand von Menschen gegeben werden, die wissen, was da drin stehen muss, damit Medien auf deinen Text anspringen, auf dein Album anspringen und dementsprechend auch Platz in den Medien geben. Ich würde dir empfehlen, mit einer festen Fotografin zusammenzuarbeiten, die du immer wieder für gute Pressebilder empfiehlst. Und das ist mein größtes Herzensthema. Hab bitte, bitte, bitte eine Anwältin an der Seite, die dich rechtlich berät und, ich habe es vorhin schon gesagt, die einfach Verträge für dich aufsetzt. So, um nun die CDs über den Handel, also Handel, Mediamarkt oder Saturn, anbieten zu können, musst du mit einem physischen Vertrieb zusammenarbeiten. Physische Vertriebe haben häufig einen digitalen Vertriebspartner oder einen digitalen Vertrieb als festen Partner an der Seite. Mache dich mit physischen Vertrieben, die es so in unserem Land gibt, mach dich mit ihnen vertraut und sprich mit ihnen. Ja, in der Regel musst du dich als Musiklabel bewerben und erkundige dich auch, wenn du dich auf die Suche nach einem physischen Vertrieb machst, ob sie einen Digitalvertrieb an der Seite haben und frag auch immer nach, welchen Digitalvertrieb, und dann hör dich einfach mal rum, ob der physische Vertrieb und der Digitalvertrieb, was sie so für einen Ruf haben, ob die gut arbeiten. Und du hast ebenfalls die Möglichkeit, deine CDs selbst zu vertreiben. Ja, leg dir hier, das habe ich vorhin auch schon mal anklingen lassen, ich würde dir empfehlen, dir ein Profil bei Bandcamp anzulegen, den du auf der Labelseite einbindest, und so hast du dir gute, wichtige Vertriebswege zumindest schon mal angelegt. Das ist auch ein Thema in meinen Podcast-Folgen, das immer wieder aufkommt, das ich immer wieder mal anspreche und das auch in diesem Zusammenhang angesprochen werden muss, und zwar die Bedeutung deines Netzwerks. Wenn du ein Musiklabel gründest, solltest du auch Mitglied beim VUT sein. Also der VUT, das ist der Verband Unabhängiger MusikunternehmerInnen e.V., also kurz VUT. Und die vertreten im Prinzip die Interessen der unabhängigen UnternehmerInnen in der deutschen Musikwirtschaft. Und die haben in etwa, so ich würde sagen, 1200 MitgliederInnen. Und zu den Mitgliedern zählen KünstlerInnen, die sich eben selber vermarkten, aber auch Labels, Verlage, Vertriebe, ProduzentInnen, Musikverlage, Vertriebe, Managements, Clubs. Also die haben ganz, ganz viele MitgliederInnen, die decken ganz viele Sparten ab. Und beim VUT Mitglied zu sein, kann super sinnvoll sein, weil du da einfach Unterstützung findest, sollten Fragen aufkommen. Bevor ich gleich zur Einordnung komme, ob das jetzt für Musikerinnen ein sinnvoller Weg ist oder nicht, vielleicht noch ein Hinweis, denke bitte auch an die KSK, also an die Künstlersozialkasse. Denn die KSK-Abgabe muss zusätzlich zu allen Lizenzen und Honoraren, die ein Label ohnehin an KünstlerInnen oder GrafikerInnen zahlt, einfach mit eingeplant werden. Das vielleicht noch so als Hinweis. Tja, aber jetzt ist halt die Frage, wir haben jetzt wirklich einen großen Ritt gemacht, was man machen muss, an was du alles denken musst. Die Frage ist ja auch immer noch, ist das überhaupt ein sinnvoller Weg für MusikerInnen? Also lohnt es sich für eine MusikerIn, so ein Label eigentlich zu gründen? Tja, und wie so häufig ist die Antwort nicht einfach ja oder nein? Sondern auch hier ist, wie so häufig, meine Antwort, ja, also es kommt halt drauf an. Also, es gibt viele Vorteile, die so eine Musiklabelgründung einfach mit sich bringen, ja. Für mich steht ganz, ganz oben die Unabhängigkeit. Wenn du dich als Musikerin entscheidest, ein Musiklabel zu gründen, bleibst du unabhängig. 100% der kreativen Freiheit liegt bei dir, ja. Da ist wirklich keiner, der dir reinredet und sagt, nee, Uschi, das Outfit sollte jetzt aber blau sein und da musst du jetzt ein bisschen höher singen. Nee, und den Song, der kommt mal gar nicht aufs Album rauf. Ja, also du hast einfach total kreative Freiheit und keiner quatscht dir rein. Und was ich auch ein ganz großes Plus auf der Habenseite ist, dass im Vergleich zu anderen Unternehmensgründungen so ein Musiklabel aufzubauen, wenn es um Investitionsvolumen geht, das ist halt gering. Das finde ich sehr, sehr gut. Aber es gibt auch Gründe, die gegen die Gründung eines Musiklabels sprechen. Es ist ein hoher zeitlicher Aufwand, Musiklabel zu gründen, aber nicht nur Musiklabel zu gründen, sondern das auch zu führen. Ja, es ist einfach nicht damit getan, das Musiklabel zu gründen und fertig. Bumm, aus, zack, geschafft, Musiklabel ist gegründet. Nee, da fängt die Arbeit tatsächlich erst an, weil es muss eine Website gepflegt werden, es muss Social Media bespielt werden, du musst ein Netzwerk pflegen, du musst Veranstaltungen besuchen, du musst dich zeigen, ja, du musst dich um Abrechnungen kümmern, weltweit, ja, du musst weltweit Tantiemen einsammeln oder eben einsammeln lassen. Du musst ein Team aufbauen, du musst Ware verschicken, du musst Verträge verhandeln in Zusammenarbeit mit einer Anwältin und vieles mehr, ja. Du musst die Marktbeobachtung, das ist ein fester Bestandteil deiner Aufgabe. Und dann geht es auch noch darum, die Entwicklung, die du da beobachtest, dass du die einordnen kannst, dass du daraus sinnvolle Entscheidungen fürs Label ableiten kannst, ja. Und das bedarf einfach auch gewisse Erfahrungswerte und Know-how, was Mechanismen in der Musikbranche angeht. Und du brauchst ein Mindestmaß an Selbstorganisation. Also wir haben Vor- und Nachteile, wenn es darum geht, ein Musiklabel zu gründen. Und ich würde dir von diesem Weg abraten, wenn es für dich heute, jetzt gerade in diesem Moment als Musikerin schon eine Herausforderung darstellt, regelmäßig und ich würde sagen, alle 2 Wochen Newsletter rauszuschicken. Wenn das jetzt schon eine für dich zum jetzigen Zeitpunkt eine unüberwindbare Hürde ist, dann solltest du nicht parallel ein Musiklabel gründen. Wenn du sagst, hey, Newsletter schreiben alle 2 Wochen, gar kein Problem. Wenn du sagst, ich bin organisiert, wenn du sagst, ich kenne den Markt und es in deine zukünftige Planung als Musikerin in der Musikbranche, in deine Karriereplanung gut reinpasst, sich deine Vision darin widerspiegelt, wenn du ein eigenes Musiklabel gründest, dann solltest du diesen Weg gehen. Es ist davon abhängig, wie du aufgestellt bist, aber auch von der Frage, wo du als Künstlerin eigentlich hin möchtest. Bist du Musikerin und möchtest mehr Konzerte spielen? So gewinnst du VeranstalterInnen für dich und deine Musik. In 8 einfachen Schritten zu mehr Konzertzusagen. Was du tun musst, sichere dir die Booking-Checkliste mit den 8 gedanklichen Impulsen. Denn sie unterstützt dich dabei, VeranstalterInnen für dich und deine Musik zu gewinnen. Trag dich ins verlinkte Formular ein, erhalte die Booking-Checkliste per E-Mail, professionalisiere dein Booking und profitiere ein Leben lang. Zum Ende dieser Folge möchte ich noch ein Update zum Rakete 3 Ready for Takeoff Programm geben. Kurz zum Programm selbst. Das ist auf 12 Monate angelegt und in diesen 12 Monaten professionalisiere ich Strukturen mit den Künstlerinnen. Wir bauen Reichweite aus, wir legen den Grundstein für Umsatzwachstum und wir finden passende PartnerInnen. Also zum Beispiel ein Musiklabel, wenn man keins selber gründen möchte. Wir suchen und finden Booking-Agenturen, wir suchen und finden Managements, wir erweitern die Netzwerke der Künstlerinnen. Und dieses einjährige Programm hat pro Teilnehmerin einen Wert von 10.000 Euro. Und ich habe GetResponse dafür gewinnen können, 2 Musikerinnen die Teilnahme an diesem Programm in Form einer Partnerinschaft zu ermöglichen. Und in jeder Folge gebe ich am Ende immer noch mal so einen kurzen Einblick, was wir eigentlich ganz konkret in diesem Programm machen. Und ich habe gerade so an unsere letzte Session gedacht und in diesem Jahr steht es bei Caro und Joanna an. Das sind ja die beiden, die durch GetResponse Teil des Programms sind und beide werden in diesem Jahr ein Album veröffentlichen. Und wir saßen in der letzten Session zusammen und wir sind gemeinsam der Frage nachgegangen, hey, was kann ich eigentlich in der Promozeit auf Social Media posten? Und wir haben die Social Media Planung besprochen. Und wie haben wir das gemacht? Also erstmal, weil ich eben vermeiden möchte, dass losgelaufen wird und umgesetzt wird, braucht es erstmal eine Strategie. Das heißt, wir haben überhaupt erstmal die Kanäle identifiziert. Also wir haben erstmal geguckt, okay, auf welchen Kanälen sollten die Künstlerinnen eigentlich aktiv sein? Dann, als wir die Kanäle identifiziert haben, haben wir Ziele definiert. Also wir sind der Frage nachgegangen, was genau möchtest du denn mit der Social Media Aktivität in der Promotion Zeit eigentlich erreichen? Und das Wichtige ist, dass Ziele messbar sind. Es reicht nicht zu sagen, ja, ich will Reichweite aufbauen oder ah ja, ich will Alben veröffentlichen, sondern wir müssen wirklich gucken, okay, wenn du Alben veröffentlichen willst, wie viele verkaufen möchtest, wie viele möchtest du denn verkaufen? Oder auch wenn es darum geht, für Wachstum auf Social Media zu sorgen, um wie viel Prozent soll denn dein Kanal eigentlich wachsen? Also wir haben Ziele definiert. Und als wir die Kanäle identifiziert und die Ziele definiert haben, haben wir Kommunikationsphasen bestimmt. Ja, wir haben eine Phase bestimmt, in der das Publikum aufgewärmt wird und wir haben eine Phase bestimmt, in der das Publikum oder die Zielgruppe, die FollowerInnen in den sozialen Netzwerken dann zum Kauf geführt werden. Und dann, als wir diese beiden Phasen definiert haben, haben wir uns ganz genau angeguckt, was kann in der jeweiligen Phase für Content gebracht werden. Und genau das haben wir gemacht. Und wenn du Musikerin bist und du auch die Chance bekommen möchtest, dich auf einen der wenigen Plätze im Rakete 3 Ready for Takeoff Programm bewerben zu können, weil du von mir fit für den Musikmarkt gemacht werden möchtest, dann solltest du meine Website besuchen und meinen Newsletter abonnieren. Den findest du auf www.rakete3.com/newsletter. Den solltest du abonnieren, denn mein Newsletter ist der einzige Ort, an dem ich Bescheid sagen werde, wenn man sich wieder auf Plätze in dem Rakete 3 Ready for Takeoff Programm bewerben kann, weil in dieses Programm, da kommt man tatsächlich nur über eine Bewerbung rein. Und ich werde in meinem Newsletter bekannt geben, wann ich die Türen wieder öffne. Ja, und vielleicht lernen wir beide uns schon ganz bald kennen. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich möchte zu guter Letzt noch alle Musikerinnen unter euch in die Facebook-Gruppe Rakete 3 Backstage einladen. Hier findet über den Podcast hinaus weiterer Austausch zu Musikbranchenthemen statt. Auch veranstalte ich in dieser Facebook-Gruppe regelmäßig Facebook-Lives, in denen ich weiteren Input gebe. Hin und wieder habe ich auch Frauen aus der Musikbranche zu Gast, die uns einen Einblick in ihre Tätigkeitsbereiche geben, damit wir eben alle verstehen, wie die Musikbranche denkt und funktioniert. Die Gruppe heißt Rakete 3 Backstage und alle Musikerinnen unter euch sind herzlich eingeladen. Abschließend bleibt jetzt noch der Hinweis, wenn du eine Frage auf dem Herzen hast rund um das Thema Selbstvermarktung in der Musikbranche, so schicke mir deine 90-sekündige Sprachnachricht an die 0160 4395903. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen, eure Imke.